Ja, in dem Gleichnis geht es um drei Knechte. Ihr Herr verreist und er gibt jedem von ihnen einen Geldbetrag zur Verwaltung. Die beiden ersten Knechte legen ihren Betrag gewinnbringend an, wofür sie später auch bei der Heimkehr ihres Herrn Lob ernten. Der dritte hingegen vergräbt sein Geld. Als der Chef nach Hause zurückkehrt und ihn danach fragt, redet er sich raus. Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Ja, der dritte Knecht ist anscheinend ein übervorsichtiger Mensch. Er versucht, alles richtig zu machen. Er will kein Risiko eingehen, er will den Verlust des Geldes verhindern und so vergräbt er es besser. Besser kein unnötiges Risiko eingehen, lieber auf Nummer sicher gehen. Der Mann ist durchaus nicht untätig. Immerhin macht er sich Gedanken, was zu tun ist. Er macht sich auf den Weg und vergräbt das Geld. Und wir wissen nicht, wie viel schlaflose Nächte es ihn vielleicht auch gekostet hat, bis er diesen Plan erstmal erdacht hat und dann auch umgesetzt hat. Also er hat sich durchaus Mühe gemacht. Aber das interessiert seinen Herrn offenbar überhaupt nicht. Er akzeptiert die Rechtfertigung seines Dieners nicht und bezeichnet ihn sogar als böse und auch als faul. Er nimmt ihm das anvertraute Geld weg und gibt es seinem ersten Knechten, der das meiste Geld erwirtschaftet hatte. Und er bestraft den dritten Knecht hart, der offensichtlich nicht aus Ungehorsam so gehandelt hat, sondern einfach aus purer Ängstlichkeit. Und meiner Vorstellung nach ist das ein unsicherer und mutloser Mensch, der eben nicht zum Heldentum geboren ist. Und derjenige, der sowieso schon privilegiert ist, wegen seines Geschäftssinn und angeborenen Wagemuts, der bekommt auf seine Summe sogar noch einen Batzen obendrauf. Und das soll Gerechtigkeit sein? Natürlich, der Dritte ist feige, aber ist nicht jeder von uns mal ein Stück weit feige? Also ich kenne das von mir auf jeden Fall. Ich kann mich da wirklich nicht freisprechen. Hat Jesus nicht an einer anderen Stelle vollkommen anders reagiert und gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie? Hat Jesus nicht immer die Schwachen und Bedürftigen in besonderer Weise in Schutz genommen? Und hier reagiert er völlig anders. Die Talente vom Dritten vergraben, erhält der erfolgreichste der Knechte zusätzlich zu seiner Belohnung. Wie kann das sein? Ist Gott so? Ich kann von mir sagen, dass ich mich mit dem dritten Knecht immer ein bisschen identifiziert habe. Nämlich mutig, Dinge in die Hand zu nehmen und erfolgreich voranzuschreiten. Damit habe ich mich auch lange Zeit wirklich schwer getan. Lange Zeit war es meine Frage, die mich bewegt hat, oder meine Fragen: Warum ist mein Zweifel immer wieder warum ist mein Leben immer wieder durch Zweifel und Unentschlossenheit geprägt? Was hemmt und was blockiert mich eigentlich? Wie kommt die Enge in mein Leben, die ich immer wieder empfinde? Wieso habe ich das Gefühl, nicht so richtig voranzukommen? Und wieso ist es immer wieder so, dass ich von anderen überholt werde und das Gefühl habe, dass sie tun, was ich gerne getan hätte? Und immer waren es Menschen, die im Gegensatz zu mir ihre Talente zu nutzen wussten und das auch ungehemmt taten, wie ich mir dann mit einem neidischen Seitenblick eingestehen musste. Meine Erfahrung ist es, dass abgesehen von einigen Senkrechtstartern viele von uns sich damit schwer tun, ihr Leben mutig und auch visionär zu gestalten. Und da sind wir Christen auch nicht ausgenommen. Und auch ich kämpfte lange Zeit mit einem Empfinden, das sich gut beschreiben lässt, mit der Bezeichnung Fahren mit angezogener Handbremse. Fahren mit angezogener Handbremse. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Ich will euch ein Beispiel erzählen, was dafür typisch ist aus meiner Schulzeit. Es war so vielleicht in der 5. oder 6. Klasse und unser Deutschlehrer hatte uns folgende Hausaufgabe aufgegeben. Wir sollten uns eine fantastische Geschichte ausdenken. Und das war doch mal eine Aufgabe. Zu Hause habe ich dann meiner Fantasie freien Lauf gelassen und habe mir eine heiße Story ausgedacht. Und als ich sie zum Schluss nochmal durchlas, war ich wirklich zufrieden mit mir. Am nächsten Tag dann saß ich wie jeden Morgen mit zwei meiner Freundinnen im schaukenden und überfüllten Schulbus. Und jede von uns gab natürlich ihre Geschichte zum Besten. Meine handelte, soweit ich mich erinnere, davon, wie ich mit meinem eigenen Flugzeug bei wagemutiger Himmelsakrobatik einige spannende und lustige Abenteuer bestand. Und meine Freundinnen fanden meine Fantasiereise witzig. Später in der Schule dann fragte der Lehrer, ob einer von uns seine Geschichte zum Besten geben möchte. Und ich merkte so, wie es in mir kämpfte. Ich rang mit mir. Ja, natürlich, mir gefiel meine Geschichte, aber war sie wirklich gut genug, um sie hier vor der ganzen Klasse vorzutragen? Vielleicht irrte ich mich ja und ich würde mich blamieren. Als ich letztendlich kniff, meldete sich eine meiner Schulfreundinnen, mit der ich heute Morgen auch im Bus zusammen gefahren war, und trug meine Geschichte vor und gab sie unverhohlen als ihre eigene aus. Dankeschön. Ich traute meinen Ohren nicht. Unser Lehrer jedoch war so angetan von der abenteuerlichen Erzählung, dass er sie mit einem Gut oder sogar einem sehr Gut belohnte, ich weiß nicht mehr genau. Meine andere Kameradin war darüber so entrüstet, dass sie den Lehrer nach der Unterrichtsstunde von dem wahren Sachverhalt informierte, aber der ließ sich dadurch in keiner Weise beeindrucken. Ich ging also leer aus. Heute kann ich sagen, selber schuld, aber damals fühlte ich mich ungerecht behandelt. Im Laufe meines Lebens gab es dann noch andere Begebenheiten, bei denen mich ein ähnliches Gefühl beschlich. Und oft musste ich mir später eingestehen, dass nicht andere an meinem Missgeschick schuld waren, sondern dass ich mir selber ein Bein gestellt hatte. Und irgendwann wurde mir klar, solche Dinge wiederholen sich in meinem Leben. Und ich machte mich auf den Weg, mich mit diesen Erfahrungen näher zu befassen. Schließlich stieß ich auf einen Begriff, den ich vorher noch nicht kannte. Und zwar Selbstsabotage. Selbstsabotage. Und dem folgte dann ein längerer Prozess des Verstehens und des Ringens um Veränderung. Und bei dem hat mich ein Vers aus der Bibel begleitet, den ich auch in dieser Zeit dringend brauchte. Und der steht im Buch Hiob, Kapitel 36. Vielleicht können wir das mal eben an die Wand schmeißen. Genau. Und da heißt es, so reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und es gibt eine andere Übersetzung, die ich fast noch schöner finde. Und da heißt es, er lockt dich aus dem Rachen der Angst. Er lockt dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Selbstsabotage. Sabotieren bedeutet, etwas zu stören, zu vereiteln, zu Fall zu bringen. Und im Kern handelt es sich bei der Selbstsabotage um Verhaltensweisen, mit denen ich mich selbst behindere, getreu dem Motto, selbst ist der Saboteur. Ich grabe mir selbst das Wasser ab und säge am Ast, auf dem ich sitze, oder stelle mir selbst ein Beinchen. Oder biblisch ausgedrückt, ich wuchere nicht mit meinen Talenten, ich verstecke sie, ich vergrabe sie, ich stelle mein Licht unter einen Scheffel oder unter einen Eimer. Und oft ist es so, dass ich dadurch gerade das verhindere, was ich mir eigentlich am meisten wünsche. Da kommt vielleicht eines Tages die Gelegenheit, auf die wir schon lange warten. Und wir werden gefragt, ob wir in der Gemeinde eine Moderation übernehmen oder im Hauskreis eine Andacht zu halten. Und was passiert? Hurra! Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Das wollte ich immer schon machen. Endlich kommt meine Chance. Ist das so? Reagieren wir so? Oder ist es nicht oftmals folgendermaßen, Erdboden, tu dich auf, schießt es uns durch den Kopf. Wir werden plötzlich ganz klein und kriegen kalte Füße und verkriechen uns mit dem Vorwand, ich doch nicht. Die anderen können es doch bestimmt besser. Wir sitzen die Chance aus oder wir ducken uns weg. Oder wir bekommen kurz vorher Kopfschmerzen oder werden krank. Und so verstreicht dann die Gelegenheit ungenutzt. Kennt ihr das? Ich zumindest kenne das ganz gut aus meinem Leben. Selbstsabotage. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die dafür stehen, unsere Gaben und Talente nicht zu gebrauchen, sondern sie zu vergraben und unser Licht eben nicht leuchten zu lassen. Und hier eine kleine Auswahl. Da ist zunächst einmal das sogenannte Understatement. Zu untertreiben, tief zu stapeln, eignet sich bestens, um von den anderen übersehen zu werden oder auch nicht zum Zug zu kommen. Und Menschen, die dazu neigen, sich selber zu sabotieren, die zeigen oft nicht, was sie sind und haben, sondern verstecken sich hinter anderen. Und auch das kenne ich gut aus meinem Leben. Ich habe mich lange gerne hinter Rolf versteckt, bis ich dann irgendwann merkte, so im Schatten fühle ich mich eigentlich doch nicht so wohl. Ich müsste vielleicht mal was ändern. Und ich musste dann irgendwann in meinem Leben wirklich eine Entscheidung treffen, aus seinem Schatten herauszutreten. Und das fiel mir gar nicht so leicht. Das war auch ein längerer Prozess. Ein weiteres wirkungsvolles Manöver ist die lange Bank. Wir möchten zum Beispiel ein neues Hobby beginnen und wir wollen es aber nicht alleine tun. Also halten wir Ausschau nach jemandem, der mitkommt, aber wir finden keinen. Also geben wir unser Vorhaben auf und alles bleibt beim Alten. Oder wir setzen unsere Ziele von vornherein so hoch, womit von vornherein klar ist, dass sie nicht zu erreichen sind. Wenn wir zum Beispiel mit dem Joggen anfangen wollen und wir nehmen uns gleich vor, einen Marathon zu laufen, können wir davon ausgehen, dass wir es erst gar nicht tun werden. Wir fangen erst gar nicht an. Oder wir sabotieren uns auch dadurch, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Ich treffe auf ganz viele Menschen, die wissen sehr gut, was andere brauchen. Oder die wissen auch, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wirklich wollen. Die können nicht sagen, was sie sich wünschen oder was ihre Bedürfnisse sind. Das ist für viele richtig, richtig schwer. Aber wenn wir nicht wissen, was wir wollen, werden wir auch nicht durchstarten, weil wir kein Ziel haben. Und dann gibt es noch die Strategie, sich zu verzetteln oder durch Nebensächlichkeiten aufzureiben. Da sind Menschen, die auf allen Hochzeiten tanzen, die überall irgendwie mitmachen und mitreden. Aber wenn man sich nicht festlegt, verhindert man, dass man auf irgendeinem Gebiet richtig gut und spitz wird, sondern man geht eben in die Weite und kommt nicht zu dem, was man eigentlich vielleicht wirklich sich wünscht. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Strategie und das sind die sogenannten Unglücksraben. Bricht sich jemand ein Bein oder tritt jemand in ein Fettnäpfchen oder baut jemand einen Unfall, dann sind sie es. Solche Menschen gibt es. Und auch bei ihnen ist es so, dass sie nicht wirklich weiterkommen, häufig. Also wir können festhalten, alles, was einen Menschen daran hindert, wirklich ins Leben einzutauchen und voranzukommen, aus der Enge in die Weite zu kommen, handlungsfähig zu sein und Erfolg zu haben, kreativ und lustvoll mit seine Talente zu betätigen oder auch das Land einzunehmen, das Gott ihnen zugemessen hat. Das alles kann seine Wurzeln in der Selbstsabotage haben. Und das gilt auch für körperliche Krankheiten und Süchte. Sich der Tatsache zu stellen, dass wir uns eventuell selbst behindern, das ist nicht leicht. Einfacher ist es für viele von uns, Umstände, andere Menschen, ein unpersönliches Schicksal oder gar Gott dafür verantwortlich zu machen. Für mich zumindest war die Erkenntnis wirklich bitter, dass ich mich eben häufig wirklich selbst behindere. Aber dann taucht natürlich die Frage auf, was macht das denn für einen Sinn, sich selbst zu behindern? Was macht Selbstsabotage für einen Sinn? Denn die Psychologie sagt uns, dass alles, was wir tun oder lassen, mit einem unbewussten Ziel verbunden ist. Und das ist uns oft nicht bewusst, welches Ziel dahinter steckt. Also das bedeutet, mit allem, was wir tun oder lassen, verfolgen wir einen Zweck, auch wenn wir das nicht wissen, wenn wir nicht wissen, warum. Und deswegen ist die Frage, wozu, eigentlich besser. Die Wozu-Frage bringt uns auf wichtige Fährten, besser als die Warum-Frage. Also die Frage, wozu soll Selbstsabotage gut sein oder wozu behindern wir uns eventuell selbst? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, vielleicht auch noch mehr. Also eine Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist, dass wir unseren Erfolg verhindern wollen. So paradox das klingt, dass wir unseren Erfolg verhindern wollen. Und zwar nach dem Motto, je höher ich steige, umso tiefer kann ich fallen. Und das wollen viele nicht. Und das andere ist, um erfolgreich zu sein, muss man auch fleißig sein. Muss man auch echt was tun. Und das wollen auch manche nicht. Also das wäre das Erste, was eben als Grund dahinter stecken könnte, sich selber zu sabotieren. Erfolg verhindern. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir Misserfolg verhindern wollen. Versagen und scheitern. Denn was es jetzt auch sei, ob es Tiefstapeln oder sich verstecken sei, ob Zögerlichkeit, das sind alles Strategien der Passivität im Dienst folgender Logik. Wenn ich nichts tue, kann ich auch keine Fehler machen und vermeide damit Frustration, Tadel, Ablehnung oder auch Blamage. Wenn ich nichts tue, kann mich auch keiner zur Verantwortung ziehen, wenn es schief geht. Leider ist es aber bei diesen Menschen eben so, dass sie zwar ihren Misserfolg verhindern wollen, aber eben gleichzeitig auch ihren Erfolg verhindern. Und ich kann euch heute Morgen eine frohe Botschaft sagen, und zwar, dass Veränderung wirklich möglich ist. Das ist eine gute Botschaft heute Morgen. Und falls ihr euch irgendwo im bisherigen wiedergefunden habt, es gibt Hoffnung. Sonst würde ich heute Morgen nicht hier stehen. Also Veränderung ist möglich und dafür ist im Wesentlichen nur zweierlei möglich. Das kann man sich gut merken. Und zwar Mut und Demut. Vielleicht erstmal zu Demut. Auf der einen Seite müssen wir unsere überhöhten Ziele und Ansprüche an uns selbst wie Genialität, Makellosigkeit, Überlegenheit oder vielleicht sogar so etwas wie Berühmtheit loslassen, mit dem wir uns oft unter Druck setzen. Denn wie gesagt, wenn wir mit dem Joggen beginnen wollen und gleich einen Marathon laufen wollen, fangen wir erst gar nicht an. Und da ist mir eine gute Bekannte vor Augen, nämlich Petra Wirth, die vielleicht einige von euch kennen. Sie hatte immer auf dem Herzen, dass irgendwann in Holzwickede eine Gemeinde entsteht. Und sie fing erstmal mit einem Frühstückstreffen für Frauen an und hat das über Jahre treu organisiert und durchgeführt. Und letztendlich ist das die Grundlage dafür geworden, dass jetzt eine Gemeinde eben in Holzwickede besteht. Und das ist eben oft eine Herausforderung für uns, nämlich die kleinen Anfänge nicht zu verachten. Das tun wir oft. Wir wollen groß rauskommen, große Dinge tun, Großes verändern. Aber wir werden dahin nicht kommen, wenn wir nicht klein anfangen. Und die Bibel sagt, dass Gott unsere kleinen Anfänge nicht verachtet. Und deswegen sollten wir es auch nicht tun, sondern wir sollten sie wertschätzen. Das zum Thema Demut. Ach, vielleicht noch was anderes zum Thema Demut. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich das Ansinnen habe, hier vorne zu stehen und zu sprechen und zu predigen oder sonst irgendwas öffentlich zu tun, dann ist das Stolz. Habe ich immer gedacht, das darf ich doch nicht. Ich darf mich sowas doch nicht anmaßen. Heute weiß ich aber, dass eigentlich viel mehr Demut dazu nötig ist. Denn wenn ich hier vorne stehe und rumstotter oder mich verhasple oder rot werde, dann kriegt ihr das alle mit. Ja, also insofern ist schon auch Demut dafür gefragt, sich hier hinzustellen und eben auch sich zu zeigen, auch mit der Schwachheit oder der Unsicherheit, die manchmal eben auch da ist. Ja, und dann das nächste ist das Thema Mut. Also Gott lockt dich und auch mich aus dem Rachen der Angst, damit wir uns in diesen weiten Raum hinein wagen, in dem keine Bedrängnis mehr ist. Und dazu müssen wir uns so manches aneignen, was uns manchmal fehlt. Menschen, die ihre Talente nämlich vergraben oder ihre Leuchte gedimmt haben, haben oft ihre eigene geheime Logik, mit der sie ihr zögerliches und passives Verhalten rechtfertigen, wie eben auch jener Knecht. Und diese Logik hat oft etwas mit falscher Demut zu tun. Denn weshalb dürfen wir unsere Fähigkeiten nicht fröhlich und unbekümmert zeigen? Immerhin fordert Gottes Wort uns auf, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Er sagt sogar, dass gerade dann, wenn wir mit unseren Talenten wuchern, die anderen das wahrnehmen und anfangen, Gott die Ehre zu geben. Und es wäre schön, wieder der Beamer. Und es steht im Matthäusevangelium: So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und vor dem Hintergrund dieser Aussage ist Understatement also in keiner Weise so heilig und demütig, wie viele von uns meinen, sondern das Gegenteil. Es raubt Gott die Ehre, die ihm zukommt. Also müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob vielen von uns nicht ein wenig mehr gesunde Aggressivität guttun würde. Das Interessante ist, dass der Begriff aggressiv im deutschen Sprachgebrauch eher negativ belegt ist, im amerikanischen aber überhaupt nicht, weil es in dem vielmehr dort im amerikanischen mit kraftvoll und energisch gemeint ist. Also kraftvoll und energisch, und das fehlt uns oft. Und das dürfen wir uns aneignen, kraftvoller zu sein, energischer zu sein in dem, was wir wollen. Und ich denke in diesem Zusammenhang an eine Freundin. Sie reagierte nämlich gekränkt, als in dem Werk, in dem sie arbeitete, ein Leitungsteam für einen bestimmten Bereich gebildet wurde und sie wurde übersehen. Sie wurde nicht gefragt, obwohl sie eigentlich die Kompetenz hatte, da mitzuarbeiten. Klammer auf, es wurden nur Männer hineingewählt. Und ihr gab es einen Stich, weil sie wirklich da gerne mitgearbeitet hätte. Und das passierte aber nicht. Und irgendwann fasste sie sich dann ein Herz und sprach die Sache bei den Verantwortlichen an. Und diese fielen aus allen Wolken, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass meine Bekannte da gerne mitgearbeitet hätte. Und als sie es jetzt selber thematisierte, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Natürlich, sie gehörte mit in dieses Team hinein und kam dann auch hinein. Fest steht allerdings, dass meine Freundin nicht in die Leitung gelangt wäre, wenn sie sich nicht selbst zu Wort gemeldet hätte. Also wir dürfen ruhig auch aktiv sein, so wie sie. Und nicht warten, bis wir angesprochen werden, sondern wir dürfen uns auch mal selber anbieten. Das ist nicht unchristlich. Gott gab nämlich jedem und jeder von uns eine oder mehrere Geistesgaben. Der Apostel Paulus schreibt, dass wir unseren Geschwistern mit unseren Gaben dienen sollen. Und deswegen die Frage, welche Talente, welche Geistesgaben hat Gott dir gegeben und fordert dich heute auf, sie auch wirklich mal zu nutzen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Erde. Und das sagt er nicht im Konjunktiv, sondern als feststehende Tatsache. Wenn dein Leben Jesus gehört und der Heilige Geist aus dir herausleuchtet, dann wirst du strahlen. Das kann gar nicht anders sein. Ob du das nun merkst oder nicht. Andere Menschen werden das wahrnehmen. Aber du musst nicht erst Mutter Teresa werden, um dein Licht strahlen zu lassen. Es geht nicht um das Spektakuläre und die heldenhaften Taten. Wenn Gott dir die Gabe der Gastfreundschaft gegeben hat, dann lade Leute ein. Oder dann mach beim Ukraine-Café mit oder beim Kaffeedienst. Wenn du auf dem Herzen hast, dass Kranke geheilt werden, dann fang an, für Kranke zu beten. Biete ihnen das an und bete für sie. Wenn Gott dich zu Fürbitte auffordert, dann such dir Gebetspartner und Partnerinnen, mit denen du dich zusammentun kannst. Das macht oft mehr Spaß und ist nicht ganz so anstrengend, zusammen zu beten. Und wenn Gott dir die Gabe gegeben hat, zu lehren, dann musst du ja nicht gleich auf die Kanzel steigen, sondern vielleicht erstmal diese Gabe im Hauskreis oder auch im biblischen Unterricht trainieren. Also wo immer du vielleicht irgendwann mal in deinem Leben deine Talente vergraben hast, ermutige ich dich heute Morgen, sie wieder auszugraben. Denn Jesus möchte, dass andere deine guten Werke sehen und er dafür geehrt wird. Dein Licht soll leuchten mit dem Ziel, dass Gott die Ehre bekommt und Menschen anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Menschen allerdings, die ihr Leben lang sich selbst sabotiert haben, müssen darauf gefasst sein, mit äußerst unangenehmen Gefühlen konfrontiert zu sein, wenn sie anfangen, da rauszutreten. Nämlich, Neues und Ungewohntes macht immer Angst und daher ist jeder Entwicklungsschritt von Angst begleitet. Das können wir nicht verhindern, das ist leider so. Also Neues und Ungewohntes machen immer Angst, weil wir nicht wissen, können wir das, geht's schief, schaffen wir das und so weiter. Also der weite Raum ohne Bedrängnis, um den es in den Eingangsversen ging, ist nicht gleichbedeutend mit einer Welt ohne Bedrängnis und Widerwärtigkeiten. Und als ich anfing, mit Beratung oder auch Referate zu halten, musste ich Angst und Unsicherheit überwinden. Und das muss ich auch heute noch. Aber ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, mich von meiner Unsicherheit und meinen Selbstzweifeln nicht mehr blockieren zu lassen und die Dinge zu tun, die Gott mir aufträgt. Wenn auch mit klopfendem Herzen oder auch schweißnassen Händen. Wo spürst du vielleicht schon länger, dass Gott dich aus dem Rachen der Angst herausholen möchte, herauslocken möchte? Und wo solltest du endlich das umsetzen, was Gott dir vielleicht schon länger aufs Herz gelegt hat? Gott ermutigt dich heute Morgen. Und er sagt, nochmal der Beamer bitte, macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich würde gerne noch zum Schluss beten. Herr, wir erkennen, wie oft wir uns fürchten und wie oft unser Herz wirklich verzagt und ängstlich ist. Und wie oft wir lieber in unserem Versteck bleiben, als in die Weite zu gehen, ins Unbekannte, ins Neue, in Situationen, die wir nicht kennen und auch nicht wissen, ob wir sie meistern können. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns Mut machst, aus der Enge in die Weite zu kommen. Du sagst, dass du die Enge unseres Herzens weit machen möchtest. Und ich bitte dich darum, lass du Zuversicht und Mut und Vertrauen in uns wachsen. Wir sind bereit, uns von dir aus der Enge in die Weite führen zu lassen, ins Neue und vielleicht auch Unbekannte. Und wir möchten gerne, wir möchten unser Licht leuchten lassen. Das ist unser tiefstes Verlangen. Und wir beten, dass du uns dabei hilfst und uns zeigst, wo wir das tun können, ganz konkret. Und ich segne dich im Namen Jesu und spreche dir zu, dort, wo du den Rachen der Angst verlässt, geschieht dies unter Gottes Segen und Schutz. Er ist es, der dich ermuntert, dein Land einzunehmen, Meter für Meter, in seiner ganzen Länge und Breite. Du sollst deinen Fuß auf jeden Fleck setzen des Landes, das Gott dir gegeben hat. Und du darfst aufatmen, du darfst dich weit machen, du darfst deine Zeltpflöcke weit stecken und dich ausbreiten unter Gottes Schutz und Segen. Und er spricht dir zu, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich verlasse und versäume dich nicht. Ich werde niemals von deiner Seite weichen. Amen.